Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Gewaltfreie Kommunikation – bewusst und intelligent kommunizieren. Packst du Menschen auch manchmal vorschnell in eine bestimmte Schublade? In dieser Folge möchte ich dich dazu einladen, über das Thema Labeling zu reflektieren mit mir. Ob im Büro oder privat, wenn es Konflikte gibt, verpassen wir anderen schnell ein Etikett, zum Beispiel schwierig oder toxisch. Warum wir hier Vorsicht walten lassen dürfen und wie es besser gehen könnte, erfahrst du in dieser Podcast-Folge. Ich bin Uschi Kellenberger. Seit 2011 vermittle ich in meinen Seminaren die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Mit meinem Podcast möchte ich dich unterstützen, deine Kommunikation in Beziehungen oder im Beruf zu verbessern. Ganz nebenbei wirst du damit auch die Beziehung zu dir selbst verändern. Beim Zuhören in den Seminaren als Seminarleiterin oder auch in meiner Praxis als Coach fällt mir auf, dass in angespannten Beziehungen Menschen manchmal so vorschnell zu psychologischen Etiketten wie Narzisst, Gaslighter oder toxisch greifen, vermutlich um das Verhalten zu erklären, das sie verletzt oder überfordert. Diese Begriffe sind längst nicht mehr Fachkreisen vorbehalten, sondern werden wirklich massenhaft in sozialen Medien wie Instagram oder TikTok verbreitet, oft in Form von Kurzvideos. Und ich finde, da ist eine komplexe psychologische Diagnose, wo auf wenige Schlagworte reduziert wird. Was früher eine sorgfältige Abklärung durch eine Fachperson erforderte, ist heute zu einer Art sozialem Schnelltest geworden. Ein Verhalten, das irritiert, wird einfach mit einem Label versehen und schon erscheint alles geklärt zu sein. Doch dieser vermeintliche Erkenntnisgewinn ist in meiner Bewertung trügerisch. Denn Labeling bedeutet übersetzt, du bist das Problem. Und es wirkt einfach wie ein verbaler Schlagstock. Mit einem einzigen Wort wird eine Person auf eine Eigenschaft, eine Störung oder ein vermeintliches Muster reduziert. In Beziehungen hat es wirklich fatale Folgen. Statt Nähe und Verständnis entsteht Distanz und Abwertung. Das Gespräch über die eigentliche Verletzung oder über den Konflikt wird durch das Etikett einfach abgeschnitten. Und so bleibt oft unklar, was die Person eigentlich berührt oder verletzt hat. Im Arbeitsumfeld führt das zu einer schleichenden Atmosphäre, die jetzt vielleicht eher eine Entfremdung zwischen Kolleginnen und Kollegen bewirkt. Wer gelabelt wird, erlebt häufig eine subtile Ausgrenzung. Und Gespräche, wo dann nicht mehr offen sind, also Konflikte, wo auch hinter verschlossenen Türen diskutiert wird und der Stempel, der haftet. Aus Spannungen, die eigentlich bearbeitet werden könnten, werden Hierarchien von Misstrauen. In Teams ist es besonders gefährlich, finde ich, weil es den Mut zur offenen Kommunikation schlichtweg zerstört. Wenn alle schon wissen, was der andere ist, fehlt ja oft der Wille zum Gespräch und Empathie wird dann durch Distanz ersetzt. Möchte man einen Blick drauf werfen, wer denn diejenigen sind, die am meisten abgestempelt werden? Das sind die Menschen, die vielleicht unbequem sind, emotional reagieren oder sich entziehen. Auch Führungskräfte jetzt im beruflichen Alltag, Führungskräfte, die Entscheidungen treffen, sind oft Zielscheibe solcher Zuschreibungen. Statt dann wirklich konstruktiv sich auseinanderzusetzen, entsteht eine Kultur des Brandmarkens. Also dieser emotionale Schmerz wird öffentlich gemacht, aber selten in einem geschützten Rahmen verarbeitet. Und die Folge, ich sag's nochmal, die Verletzungen vertiefen sich und das Vertrauen, und man weiß, also wir wissen ja, wie schnell Vertrauen zerstört ist und wie lange es braucht, dass es wieder aufgebaut ist. Das Vertrauen sinkt einfach. Ich möchte einfach einladen, Spannungen nicht zu pathologisieren. Jede echte Beziehung und jedes funktionierende Team lebt von Reibung. Erwartungen stoßen auf Grenzen, unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander, respektive unterschiedliche Strategien aufeinander. Machtfragen werden sichtbar und diese Reibung, die ist nicht toxisch, sondern einfach unvermeidlich. Das passiert auch in nahen Beziehungen und oft ein Spiegel des gesamten Systems, nicht einer einzelnen Person. Doch wenn wir vorschnell zu Etiketten greifen, verlieren wir einfach wirklich die Chance, diese Dynamik als Lernfeld zu sehen. Wir können daran ja wachsen, aber nicht, wenn wir labeln. Weil wenn wir labeln, hören wir auf, neugierig zu sein. Menschen werden eindimensional und austauschbar. Wir vergessen komplett, dass sie komplex, widersprüchlich, verletzend, verletzlich und dennoch wertvoll sind. Nicht jede schwierige Person, schwierig in Anführungsstrichle, ist toxisch oder narzisstisch. Manchmal sind es schlicht verletzte Menschen, die andere dann auch verletzen. Hinter dem Impuls, andere zu etikettieren und zu labeln, steckt ganz selten Bosheit. Viel häufiger ist es ein Versuch, die eigene Unsicherheit zu kompensieren. Psychologisch betrachtet bietet ein Label eine scheinbare Kontrolle. Also, wenn ich dich schnell einordnen kann, bin ich nicht ausgeliefert. Und das Muster entsteht oft aus früheren Erfahrungen von Ohnmacht, von Orientierungslosigkeit oder auch Kränkung. Wer sich selbst nicht sicher fühlt, sucht Sicherheit in so einer Deutung, in so einem Label. Wir Menschen tun ja alles, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn wir labeln. Und dieses Etikett erfüllt dann einfach die Funktion des Selbstschutzes, der Sicherheit und der Klarheit. Weil wenn ich kategorisieren kann, halte ich dich auf Distanz, da ist ein Schutz gewahrt, Privatsphäre, ich schütze mich vor Verletzlichkeit. Wenn ich labeln kann, gibt mir das ein Gefühl, die Situation zu durchschauen, also der Gedanke, ich weiß, was abgeht. Das bringt Sicherheit und so eine Klarheit, wenn du toxisch bist oder narzisstisch oder wie auch immer, kann ich mich als gesund definieren. Viele Menschen, die schnell etikettieren, tragen tief verankerte Glaubenssätze in sich. Glaubenssätze sind ja innere Grundüberzeugungen, meist unbewusst, wie zum Beispiel, wenn ich mich öffne, werde ich verletzt oder ich muss alles verstehen und kontrollieren können, weil sonst bin ich schwach. Oder andere sind gefährlich, ich bin sicherer, wenn ich Abstand halte. Das sind Glaubenssätze und die sind einfach unbewusst in uns drin und es ist hilfreich, wenn wir die mal ans Tageslicht fördern. Und in diesen Fällen ist Labeling dann kein böswilliger Akt, sondern einfach eine Schutzstrategie. Es deckt eigene Unsicherheiten und Wunden zu, statt sie zu zeigen. In einem Team etwa kann eine Person, die innerlich Angst vor Ablehnung hat, zur Diagnostikerin werden. Sie benennt andere als schwierig, um selbst wirklich einfach unangreifbar zu wirken. Und in Beziehungen ist es nämlich genau ähnlich. Wer von Nähe überfordert ist oder für den Nähe gefährlich ist, durch einen Glaubenssatz, wertet den Partner als Klette oder toxisch oder einfach wie auch immer ab, um sich emotional zu schützen. So gesehen ist das Label an sich oft nur ein Symptom. Darunter liegt ganz viel. Also das sind ungelöste Konflikte, Ängste, Glaubenssätze und vor allem ein Nervensystem, das auf Alarm steht. In stressigen Zeiten greifen Menschen besonders schnell zu Vereinfachungen, weil das Gehirn einfach in Gefahrensituationen nur schwarz-weiß denkt. Und so entsteht die Dynamik, in der echte Begegnung kaum mehr möglich ist. Für die gelabelte Person ist das eine enorme Belastung. Sie erlebt nicht nur Missverständnis, also nicht verstanden zu werden, sondern auch Isolation, womöglich noch Zurückweisung. Häufig reagieren diese Menschen, die so abgestempelt werden, mit Rückzug, manchmal mit Aggression oder Resignation. Statt offener Kommunikation entsteht eine Gewaltspirale aus Projektion und Selbstschutz. Das wird dann oft zum Teufelskreis und Verletzungen treffen dann auf Verletzungen und wieder auf Verletzungen und noch mehr Verletzungen und niemand, wirklich niemand wird in seinen Gefühlen und Bedürfnissen gesehen. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wie kann GfK, die gewaltfreie Kommunikation, da einen Ausweg bieten aus dieser Etikettenfalle. Weil die GfK bietet ja einen Weg, diese Dynamik zu durchbrechen und aus dieser Gewaltspirale der Verletzung und Abwertung auszusteigen. Und das passiert schon im ersten Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Anstatt vorschneller Urteile lädt sie dazu ein, Beobachtungen von Interpretationen zu trennen. Der zweite Schritt, Gefühle zu benennen, die eigenen Gefühle zu erforschen und die Bedürfnisse zu erforschen und zu benennen, bewusst wahrzunehmen und dann eine ehrliche, konkrete Bitte zu formulieren. Wer GfK praktiziert, lernt, Etiketten als Signal zu verstehen. Was in mir braucht gerade Schutz vor der anderen Person oder vor so einem Verhalten? Anstatt das eigene Unbehagen in ein Urteil, in eine Interpretation, in eine Analyse zu stecken, können wir das in eine Beobachtung umformulieren, also verwandeln. GfK dient zur Selbstreflexion. Selbstreflexion, also ein erster Schritt ist die Selbstbeobachtung. Die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, für die eigenen Bedürfnisse, nicht das auf die andere, das Unbehagen auf die andere Person abzuschieben. Na, also zu fragen, was passiert in mir, wenn ich mit dieser Person zu tun habe? Bin ich dann überfordert oder gestresst oder erinnert es mich an alte Unsicherheiten? Einfach mal dieses Innehalten, das ist vielleicht auch unangenehm, aber es schafft eine Distanz zu den eigenen automatischen Reaktionen. Und es erlaubt auch, Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu übernehmen, statt es einfach auf andere zu projizieren. Grenzen setzen ist in der GfK kein Akt der Härte, sondern der Klarheit. Das bedeutet, ein Satz wie "Ich merke, dass mich das trifft", ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstachtung. Und es öffnet einen Raum für echte Begegnung. Da kann man sich nicht mehr verstecken, das ist einfach so. Plötzlich steht nicht mehr das Urteil im Raum, sondern eine ehrliche, authentische Erfahrung. Und das macht Zuhören wieder möglich. Mit der GfK werden wir also eingeladen, wirklich durch einfache Strukturen diese Unsicherheiten aufzufangen. Da empfehle ich, dass man Meetings mit einer Ankommensrunde beginnt. Jeder benennt, wie er gerade da ist, wie er sich gerade fühlt. Und es hat nichts mit "fühlst mich, spürst mich" zu tun, das sind Feedbackrunden. Da entstehen Räume für Teams, die sind entscheidend, um Spannungen nicht unter den Teppich zu kehren, sondern konstruktiv zu bearbeiten. Und dabei geht es nicht darum, Konflikte wegzureden, sondern sie so zu führen, dass niemand als Mensch abgewertet wird. Das ist mir ganz wichtig. Die wahre Stärke der GfK liegt darin, Etiketten zu übersetzen. Also aus toxisch wird "ich fühle mich unsicher, weil mir Verlässlichkeit wichtig ist" oder aus narzisstisch wird "ich brauche Raum, um auch gehört zu werden". So verwandeln wir eine Bewertung in eine Klarheit und diese Klarheit schafft Verbindung. In einer Zeit, in der psychologische Begriffe immer wieder, höre ich, als Waffe benutzt werden, ist es ein radikaler Akt von Menschlichkeit, diese gewaltfreie Kommunikation wirklich zu leben. Wie ich es benannt habe, erster Schritt anstatt einer Interpretation, einem Label, einer Analyse über die andere Person, eine Beobachtung, eine wertfreie Beobachtung formulieren. Das Gefühl dazu benennen, ein Bedürfnis zu benennen. Echte Konfliktfähigkeit entsteht nicht durch Etiketten, sondern durch Dialog, Selbstreflexion und den Mut, sich selbst ebenso ehrlich anzuschauen wie das Gegenüber. Und da möchte ich auch noch anschließend noch benennen, GfK schließt den Mut zur Konsequenz ein. Wenn Grenzen immer wieder verletzt werden, darf man sich fragen, wann, was ist man bereit noch auszuhalten, respektiv warum und warum geht man nicht in Verbindung. Nicht jede Beziehung oder jedes Team lässt sich retten. Manchmal braucht es zum Retten auch Kompetenz von außen in Form von einem Moderator oder eines Mediators. Denn jede bewusste Auseinandersetzung, jetzt geht es ja darum, dass man was bewusst machen und nicht einfach labeln, stärkt die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu wahren und gleichzeitig empathisch zu bleiben. Jetzt sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like, ein Abo und eine wohlwollende Bewertung auf Apple oder Spotify. Teile diesen Podcast auch mit Menschen, die davon profitieren können. Mehr Informationen zu meiner Arbeit und Seminaren findest du unter www.empathie-werkstatt.ch. Sorg gut für dich und bleib behütet und beschützt.